Jede Lebensgeschichte ist eine Weltgeschichte. Die Grundmanifeste unserer Überzeugung sind, erstmal die Menschen lieben und dann schauen, wie ist er denn. Zu einer neuen Folge der Couchgespräche. Ich sitze heute hier in Lenggries bei Sabine Pfister. Wie ich Sabine kennengelernt habe oder wie sie in meine Wahrnehmung gerutscht ist, das erzähle ich euch im Laufe des Gesprächs. Aber Sabine macht unter anderem hier in Lenggries Kleinkunst und Kultur, veranstalten wunderschöne, ja, ich sag mal so, herzwärmende Abende mit wunderbaren Künstlern. Und ja, ich freue mich total, dass ich hier sein darf, Sabine. Danke für deine Zeit.
Ja, ich sage danke, dass du mich eingeladen hast.
Und jetzt lass uns nochmal ja, eben im Zeitraffer zurückreisen von deiner Geburt bis ins Jahr 2006. Mhm. Was waren die markanten Ereignisse, die dich besonders geprägt haben?
Also ich versuche es im Zeitraffer. Das ist natürlich, wir haben am Telefon schon kurz geredet, jede Lebensgeschichte ist eine Weltgeschichte. Von dem her gibt es ja da ganz viele Bausteine im Endeffekt, die im Laufe des Lebens sich da auftun. Mhm. Aber um mal die Fakten quasi abzuarbeiten. Ich bin in München geboren, 1972, in eine Arbeiterfamilie hinein, mit zwei Brüdern aufgewachsen, die meine Mutter aus erster Ehe mitgebracht hat, was damals schon ein Wahnsinn war, dass mein Vater die ohne irgendwas akzeptiert hat sozusagen, wohingegen die Schwiegermutter nicht begeistert war. aber ich bin das einzige Kind quasi gemeinsam von den beiden, genau, und ich habe aber auch noch einen dritten Bruder, der wiederum von der ersten Beziehung meines Vaters stammt, also damals schon eine Patchwork-Family, was Wahnsinn ist, also
total da,
ich sehe es deinem Gesicht schon, in den 70er Jahren oder 60er Jahren war das ja eigentlich dann schon noch
exotisch, gell?
Total exotisch war, genau. Mein Vater war Tankwartlehrender und diesen Beruf gab es aber später nicht mehr. Der hat also sehr lange dann alles gemacht, was irgendwie Transporte betrifft, irgendwelche Dinge ausfahren, LKW-Fahren, Speditionsfahrer. Und meine Mama hat, bevor sie die Kinder gekriegt hat, als Hausmädchen gearbeitet. Die musste mit 14 aus Niederbayern raus, durfte nicht mehr auf die Schule gehen, weil sie arbeiten musste. Also dann in die große, weite Welt ohne Handy, ohne Telefon tatsächlich. War, glaube ich, nicht so eine schöne Zeit. Mhm. Dementsprechend sind wir in unserer, wir haben in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt, mit 50 Quadratmeter, bis alle ausgezogen waren. In dieser Wohnung ist meine Mutter tatsächlich auch nur vor 2 Jahren gestorben. Also sehr, sehr lange dort gelebt, immer mit wenig Geld auskommen müssen. Ja. Und was sich später ein bisschen verändert hat, dadurch, dass meine Brüder, ich bin relativ weit auseinander mit meinen Brüdern, alterstechnisch, die sind dann relativ früh ausgezogen zu meinem, also im Verhältnis zu meinem Alter. Und von da weg, als die auf eigenen Beinen standen, wurde es dann auch finanziell für meine Eltern und für uns ein bisschen leichter. Mhm. War aber jetzt nicht so, dass ich mich, wir waren nicht arm oder so, sondern wir haben einfach aufs Geld schauen müssen. Und es war sowieso anders wie heute. Also man ist halt nicht permanent in Urlaub gefahren und meine Mutter hat nicht mehr einen Führerschein gehabt. Also alles sehr einfach gehalten. Mhm. Dementsprechend ging ich auf die Mittelschule zuerst. Habe mit in der 9. Klasse meinen Abschluss gemacht und habe dann eine Ausbildung zur Friseurin begonnen. Habe die auch abgeschlossen. Allerdings mehr schlecht als recht. Mir war auch während der Ausbildung schon klar, dass ich das nicht möchte mein ganzes Leben lang. Mir hat der Beruf an sich Spaß gemacht, aber der oberflächliche Kontakt mit den Menschen hat mich da schon nicht erfüllt, sage ich mal. Dass das einfach immer nur kommen, gehen und man konnte gar nicht irgendwie mehr mit den Leuten in Verbindung treten. Das war natürlich nicht so deutlich jetzt. Ich meine, da war ich 15, als ich fertig war, war ich 18. Aber das ist das, was ich schon gespürt habe. Das hat sich dann später natürlich verbalisiert. Ja. So. Und ich habe dann, als ich fertig war mit der Ausbildung, bei der Telekom begonnen. Deswegen, weil einer meiner Brüder bei der Telekom gearbeitet hat und ich wusste, dass die im nicht technischen Dienst einen wahnsinnigen Personalmangel haben und alles nehmen, alles, gell? Also, weil sonst hättest du mit einer Handwerksausbildung da nie, Handwerk ist ja Friseur, ist ja irgendwie, ja, ist ja handwerkliche Ausbildung, nie eine Chance gehabt, ohne mittlere Reife dort reinzukommen. Mhm. So, jetzt konnte ich dann Aufnahmetest machen, hab den bestanden, hab sie eine dreimonatige Ausbildung durchlaufen, genau. Mhm. Und war dann kurzzeitig in einem Geschäftszimmer vom ersten Vorgesetzten, habe da meine Tätigkeit gemacht, habe mich aber dann relativ schnell aufstellen lassen für Jugendvertretung. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, Betriebsrat für Jugendliche.
Genau, für Auszubildende, weil die Telekom damals in München, die hatten hunderte Auszubildende, ist alles anders wie heute.
Ja.
Und da gab es eine Vollfreistellung. Für den gewählten Jugend- und Auszubildendenvertretung wurde man von seiner Tätigkeit voll freigestellt, um sich 100% den Belangen der Jugendlichen widmen zu können. Und habe dann da die 3,5 Jahre, die ich bei der Telekom war, im Prinzip 3 Jahre davon nur für Personalbelange gearbeitet. Habe dann auch, da gab es dann noch eine Bezirksjugendauszubildendenvertretung. Das ist dann quasi für den Bezirk München, nicht nur für das, für den Ausbildungsbetrieb vor Ort. Da war ich, habe ich dann gewechselt, da wurde ich auch als Vorsitzende gewählt und habe dann gewechselt in die damals noch Oberpostdirektion. Das war ja fast eine Bundesbehörde, trotzdem es schon auch privatisiert wurde zu dem Zeitpunkt. Also das heißt, ich habe im relativen Schnellverfahren da 2 Wahlämter bekommen, in denen ich da aufgegangen bin, 3,5 Jahre lang. Mhm. Und in diesen 3,5 Jahren hat sich dann aber auch der Wunsch entwickelt, mehr zu wissen, mehr machen zu wollen, mich weiterzuentwickeln, speziell durch die vielen Schulungen, die ich als Betriebs- bzw. als Jugendvertreterin gemacht habe. Da ging es, meine Neigung, habe ich festgestellt, waren dann sehr schnell Themen, die sich mit Dritte Welt beschäftigen, mit Themen, warum sind wir so reich und viele andere Länder so arm. Und da habe ich gemerkt, diese Ungerechtigkeit, da würde ich gerne mehr wissen drüber und vor allen Dingen auch aktiv arbeiten. Und habe mir dann überlegt, wie schaffe ich das? Und durch Recherche und Überlegen kam ich drauf, okay, mittlere Reife nachmachen, Abitur nachmachen, studieren. Habe ich dann gemacht. Ich habe dann mir mein Studium, also ich muss noch vorne wegschicken, ich sehe mich noch im Büro sitzen bei der Telekom und ich weiß nicht mehr genau, wo ich angerufen habe, aber ich glaube, es war, damals hieß das Bundesamt für Entwicklungshilfe, die heißen ja jetzt anders, und habe mich erkundigt, was ich denn tun könnte, damit ich dort irgendwie Fuß fassen kann. Und dann haben die gesagt, am besten ist immer, wenn man ins Ausland möchte, irgendeinen medizinischen Hintergrund haben.
Ah.
Und da wusste ich aber, das will ich nicht. Ich will jetzt nicht Medizin studieren. Ich glaube, da hätte mir auch der Grips gefehlt. Also das habe ich mir nicht so getraut. Und das war auch nicht meine Neigung. Ich wollte im sozialen Bereich irgendwie sein. Naja, und dann habe ich mir, während ich da meine Schulkarriere wieder gestartet habe, überlegt, wo soll ich denn studieren?
Ja.
Habe mir ganz schnöde, damals gab es das noch so ein grünes Heftchen gekauft, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Studienführer, welche Studiengänge gibt's? Das ist so ein Wälzer und habe mir alle Studiengänge, die irgendwie mich interessiert haben, mit so Post-its angemarkert und bin übrig geblieben bei Wirtschafts- und Sozialgeografie.
Aha.
Genau. Also Geografie, jetzt nicht im Sinne, wann bricht ein Vulkan aus, das ist zwar auch Teil des Studiums, aber ein minimaler Teil, sondern da ging es eher um Arbeitsmigration, um Migrationsströme und so weiter und dritte Weltthemen einfach wirklich auch. Ja, dann habe ich das studiert. In dieser Zeit habe ich dann meinen Mann schon kennengelernt. Wir sind zum Ende, weil man muss ja verstehen, es waren 10 Jahre weg.
Ja.
2 Jahre, ein Jahr mittlere Reife, 3 Jahre Gymi, dann 4, 5 Jahre studieren, waren 9.
Ja.
Und in dieser Zeit habe ich dann meinen Mann kennengelernt und dann war auch klar, wir wollen schon aufs Land ziehen und so. Ich habe ja Nebenjobs gehabt, habe gearbeitet und hin und her. Und dann hat sich das so ein bisschen dahin entwickelt, dass ich nicht mehr weg wollte. Also ich wollte dann Familie haben und so und habe dann auch das Studium, ich habe zwar alle Scheine, die man braucht, aber ich habe die Diplomarbeit nicht mehr geschrieben. Ich war dann so in meinem Job verhaftet und in Geld verdienen und in, wir wohnen schon in Lenggries und habe mir dann die Frage gestellt, brauche ich jetzt ein abgeschlossenes Studium, wenn ich weiß, dass ich sowieso nicht das machen werde, was ich mir eigentlich vorher vorgestellt habe. Und habe dann mich entschieden, das nicht fertig zu machen. Ja. Wo ich aber sagen muss, ich habe das nie bereut. Viele sagen, ja, warum studiert man, wenn man dann nichts damit anfängt? Da muss ich sagen, da widerspreche ich immer vehement, weil ein Studium formt ja den Charakter und formt ja das auch, wie man arbeitet, wie man recherchiert. Also,
ja, ich zu 100% bei dir. Das ist also, das ist so dieses klassische Erfolgsdenken in diesen Kategorien, wie monetarisiere ich was, gell, oder wie wandle ich das in Titel um, aber das ist einfach persönlich. Ja. Dieser Reichtum ist, den du dir da angeschafft hast, das ist,
Du, das sind einfach die Blicke über den Tellerrand, die man während so einem Studium, noch dazu, wenn es so ein inhaltlich kräftiges Studium ist. Von dem her hat mich das bereichert und tut es immer noch und ich bin immer noch sehr interessiert an all diesen Themen, aber halt nicht beruflich.
Ja. Du sagst, ihr wart dann schon in Lenggries. Ich hatte zwei kleine Kinder und meine Schwester lebt hier bei euch im Ort und dann hat sie gesagt, lass uns mal zusammen Keramik malen gehen. Ihr habt irgendwann ein Café eröffnet in Lenggries. Genau. Wie kamt ihr da drauf?
Also das war so, dass meine beste Freundin mit ihrem Sohn in einem Laden war, der quasi das Pendant zu unserem späteren Laden war und dort Fuß- und Handabdrücke, der war noch Baby, auf Tassen und Teller als Weihnachtsgeschenk für Oma und Opa gemacht hat. Und die dann gesagt hat, du Wahnsinn, du musst da hinfahren, das ist so herzig. Also die haben quasi Rohlinge, rohe Keramik, dann wird bei den Kindern die Farbe aufgetragen und dann macht man da Handabdrücke und schreibt man drauf, für meine allerliebste Omi. Und dann wird das glasiert und gebrannt und dann ist das wirklich eine Top-Steinware im Prinzip. Also das ist nichts, wo man mit dem Filzstift da drauf malt und dann im Backofen tut, sondern das ist echt, wenn man es nicht zerdeppert, ein Leben lang. Und dann habe ich mir das zuerst nicht so vorstellen können. Der war in Gilching, der Laden, und bin dann mit meiner Nina hingefahren. Das war im Dezember tatsächlich 2000.
4, 5?
Pass auf, sie ist 2005 war es. Genau, im Dezember 2005. Da war sie ein bisschen über ein Jahr. Und dann sind wir hingefahren und haben genau das gemacht. Yeah. Diese Tassen und Teller für Oma und Opa. Yeah. Und ich habe mir in dem Laden umgeschaut. Die hatte so einen Stehtisch. Ich weiß genau, wie der eingerichtet war. Yeah. Und was Wahnsinn war, da waren Teller bemalt von Kindern und du denkst, das kann nicht sein. Das ist, da waren dann Tassen, die waren bemalt wie eine Biene. Also quasi die Form der Tasse so gewählt, dann wie es bemalt war, dann so akribisch genau. Oder auch wenn es mal nicht akribisch genau war, war es total herzig. Also es war einfach, es war ein Strahlen in dem Laden, voll Farbe und voll Liebe im Endeffekt, weil es waren ja alles Geschenke. Und das hat mich so begeistert, dass ich raus bin, als wir fertig waren und bin nach Lenggries gefahren. Das waren ja so eineinhalb Stunden oder eine Viertelstunde Fahrt nach Gilching. Und als ich zurückgekommen bin, bin ich schon durch den Ort gefahren und habe geschaut, welcher Laden denn da freischaut. Also völlig ballerballer. Und dann war es so, dass der Laden neben dem Friedhof, der war gerade im Begriff aufzuhören. Das war klar, die sind ab 1. Januar weg. Ich bin sofort ausgestiegen, bin da rein und habe gefragt, wer da der Vermieter ist und so hat sich das entwickelt. Ja. Genau, und dann, und so hat sich das entwickelt. Dann
habt ihr mit dem Laden angefangen und wie ging es dann weiter zu den Veranstaltungen?
Also das war, dann haben wir die Veranstaltung, also man muss sagen, der Laden war ja von dem Termin im Dezember, wo ich gewusst habe, das will ich machen, bis wir dann eröffnet haben, vergingen ja 10 Monate oder 11 Monate eigentlich, haben wir im Oktober eröffnet. Da ist ja wahnsinnig viel passiert. Das ging also jetzt erstmal den ersten Schritt so weiter, dass man sich mit dem Immobilienmakler, der das handelt, in Verbindung gesetzt hat. Dann hing da eine Nutzungsänderung dran. Das musste ich selber machen, von Tutten und Blasen, keine Ahnung. Also wir haben sehr viel Federn gelassen in der Zeit bis dorthin, so dass ich mit meinen Kräften eigentlich alles mal eröffnet habe, schon völlig am Ende war. Da hängt einfach so wahnsinnig viel droht, das würde jetzt alles den Rahmen sprengen. Ja. um beim Konzept zu bleiben. Das Konzept hat sich eigentlich so entwickelt, dass man dadurch, dass wir wussten, dass dann so Podeste, also es war vorher Bekleidungsladen, Podeste drin,
ja,
wo die Puppen drauf standen, die waren in den Schaufenstern so eingearbeitet, dass wenn man da ein Verbindungsstück gesetzt hat oder erstmal hat man sich sehr vorgestellt, dass das so eine kleine Eckbühne war.
Ja, genau.
Genau. Und das war irgendwie, ich konnte ja nicht sagen, wie die Idee entstanden ist, weil wir hatten vorher nichts mit der Kultur am Hut. Mein Mann war Sigi Zimmerschied-Fan, das war es aber auch schon. Wir waren in München ab und zu mal bei jemandem, aber auch nur bei Bekannten. Ja. Das heißt, das, was wir jetzt immer kritisieren, dass immer jeder nur zu den Bekannten rennt, haben wir vorher selber praktiziert, genau. Weil man ja gar nicht gewusst hat, wie vielfältig und bunt die Künstlerszene ist. Gell? Und, aber eigentlich haben wir von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung gehabt. Und es kam dann so, dass ich gesagt habe, du, die Podeste, und das schaut eigentlich aus wie eine kleine Bühne, und in Lengries gibt es ja an sich nichts,
nee,
dass es da schon jemanden gab, der ab und zu auch Veranstaltungen macht, also so wie in der Lust in Tölz oder so, das habe ich alles nicht wahrgenommen. Das ist ja schon eine gewisse, wenn auch wenig, aber so eine kleine Kultur gibt, also jetzt insbesondere in Tölz ja auch, mit der Lust, die gibt es ja schon ewig, das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, ich habe gesagt, wir sind hier die Pioniere und genau, und habe gesagt, du, in Lengries gibt es ja nichts, außer halt so traditionelle Geschichten, aber an andere Dinge hat sich niemand bis jetzt rangetraut oder auch kein Interesse gezeigt. Ja, und dann wusste ich niemanden anderen als jetzt den Sigi Zimmerschied, und das war dann auch tatsächlich der erste, den wir angefragt haben. Das war im April und wir wussten, wir eröffnen Ende des Jahres. Mhm. Genau. Aber da gab's, also die Kultur ist nicht dazugewachsen, sondern das kam dann schon während der Planung des Ladens im Prinzip.
Okay. Genau.
Und die erste, die dann gekommen ist, also Sigi Zimmerschied kam dann später, weil die Künstler haben ja oft eine Planung von 1 bis 1,5, 2 Jahre. Das heißt, der hatte einfach vorher keine Zeit. Die erste, die dann tatsächlich im Herbst dann auch da war, als wir eröffnet haben, das war die Eva Aschenbrenner, das Kräuterweiblein aus Kochel. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist mittlerweile verstorben. Die hat im bayerischen Fernsehen, ich weiß es nicht, was wöchentlich, immer so Kräutertipps gemacht. Die hatte so einen grauen Dutt, unsere Oma-Figur war das. Und die war dann da, die hat einen wahnsinnigen, spritzigen Humor gehabt. Und da waren wir voll. Es waren also mit 60 Leuten, nur Einheimische, haben ein bisschen an Kuh gelandet, ohne dass man es, das war nicht bewusst.
Ich wollte gerade sagen, das war eigentlich eine geniale Brücke.
Ja, aber völlig, so wie wir heute waren, planlos im Endeffekt.
Oder intuitiv.
Blauäugig. Oder intuitiv, wenn man es positiv sagen will. Vielleicht war es intuitiv, ich weiß es nicht.
Ja.
Jedenfalls war der Laden dann voll mit lauter Einheimischen.
Ja.
Und was ja sowieso doppelt heute positiv zu bewerten ist, weil wir ja so anders waren. Heute sind ja die Cafés, an jeder Ecke gibt es die. Und in München gab es die ja schon lang, aber in Lengries einen Laden. Wir waren das erste Nichtraucher-Café, damals durfte man nur rauchen.
Ja.
Wir waren der erste Bioladen in Lengries, wo sich viele echauffiert haben, warum denn alles so teuer ist. Wir waren aber gar nicht so viel teurer.
Ja.
Wir waren wahnsinnig bunt. Wir haben eine Einrichtung gehabt mit Holzmöbeln, ohne, also die Hocker ohne
Lehnen,
du erinnerst dich.
Ja,
also komplett anders zu alledem, was es gab.
Und diese Veranstaltung, das war wirklich, also das war eher Wohnzimmer, gell? Wir sind alle relativ eng gesessen, also auch kunterbunt gesessen, zwischendrin ist man gestanden, dass man ein bisschen besser hinseht, aber es war, also allein diese Atmosphäre, die ihr da geschaffen habt, gell, das war, oh.
Ja, es ist heute auch ein bisschen so durch die rosarote Brille, weil während der Zeit, es gab dann schon, die gesagt haben, also geh auf eine Holzbank sitze ich mich fein, nee, die mag dann hinten sitzen. Wir haben dann immer vorne die Holzbänke hin, weil wir gewusst haben, das sind die unbequemeren, aber dann haben die den Bonus, dass sie weiter vorne sitzen, und die bequemer sitzen wollen, sitzen zwar weiter hinten, aber auch mit Klappstühlen, wobei wir ja hier von ein paar Metern sprechen. Ja. Also selbst der hinterste saß ja super nah dran.
Aber
es war, also es war schon Wahnsinn eigentlich. Also wir hatten ja keine Technik. Die Akustik im Raum war insofern so gut, dass die Kabarett gemacht haben, die haben keine Technik braucht, weil die hat man reden gehört. Und zwar selbst hinten auf dem Klono, den langen Gang dahinter. Und wir waren ja total minimalistisch unterwegs. Die Scheinwerfer winzig und an zwei verschiedenen Stellen zu schalten, weil wir eben, als wir es eingerichtet haben, überhaupt nicht gewusst haben, worauf wir achten müssen. Da musste dann bei einem Blackout, musste dann der Gast, der ganz links außen saß, einen Schalter betätigen. Also so, den musste man vorher sagen, du, es kommt der Black, bei dem Stichwort drückst du bitte aufs Licht. Also das Publikum mit einbezogen und wir, einer von uns, musste dann den rechten Schalter betätigen und das Licht ausmachen. Also Wahnsinn eigentlich.
Aber das war's, gell? Also total dieses, du hast das gespürt. Das war einfach nicht, du bist irgendwo hingegangen und hast was konsumiert, sondern du warst Teil vom Ganzen und hast das gespürt.
Mhm. Ja, schön, also, sehr schön.
Wunderschön. Also ist immer wieder da, gell? Aus Gastsicht. Ja. Du hast einen Abend gehabt, in dem du mit Freude vollgetankt und einfach auch berührt nach Hause gegangen bist. So viel zum Thema Welt verändern. Also, ja. Und das Knallererlebnis, das ich mit euch hatte oder wir mit euch hatten, da haben wir von meiner Schwester Karten geschenkt bekommen. Von einem uns unbekannten Künstler. Heute, glaube ich, lasse ich nichts aus, was im Umkreis ist. Und zwar war das damals Pippo Pollinger, den ihr in einer Kirche, wir sprechen hier von Oberbayern, in einer sehr barocken, kleinen Kirche.
Katholischen Kirche.
Katholischen Kirche. In einem Dorf hier angrenzend veranstaltet hat. Es war Dezember. Und Pippo Pollinger ist...
Ich glaube, du täuschst dich. Ich glaube, es war Februar.
Es war Winter und es war scheiße kalt. Super kalt. Auf alle Fälle saßen wir alle einen Moment in dieser Kirchenbank, die nicht bequem war. Also, und dann kam dieser kleine Mann, den ich zuvor noch nie gesehen habe, und hatte einen Anorak an. Ich habe allein dieses Erlebnis. Und ich sag's dir. Das ist ein, also wir besuchen gern solche Veranstaltungen, aber diese Veranstaltung, die ist von nichts mehr getoppt worden. Ja, vielleicht noch Verona dann, aber das war so unfassbar, gell? Ja. Dieses Gesamtpaket in dieser Kirche, kalt ohne Ende. Wahnsinn. Und dann dieser Mann, der vom ersten Auftritt, von dem Betreten dieses Altarraums in seinem Michelin-Anorak, also wirklich der Knaller. Das war so, so einzigartig. Ja. Also da nochmal vielen Dank.
Das war richtig toll. Aber muss man auch sagen, der Pfarrer, der ist ja jetzt in Rente gegangen, der hat es natürlich auch möglich gemacht. Gell?
Ja.
Also es ist ja sehr personenbezogen, auch was in der katholischen Kirche passiert. Von dem her muss man auch sagen, das war sowieso ein sehr rührender, oder wie sagt man, jemand, der sich sehr rührend um seine Gemeinde kümmert. Und der hat da sofort ja gesagt, das ist ja sowieso noch auch das Erstaunliche. Und das war ein Wahnsinnsabend, das stimmt. Ja. Und auch jedem noch gut in Erinnerung, und selbst der Pippo sagt heute noch, er hat das überhaupt selber nicht überrissen gehabt, bis er dann da war, dass es eine katholische Kirche ist. Er wusste das selber, er hat das nicht so realisiert gehabt. Und auch er sagt, es war natürlich schon grenzwertig mit der Kälte. Also wie du sagst, er ist ja in seinem Daunen-Anorak da gestanden an seiner Gitarre und hat gesungen. Und dann war ja der Roberto Petroli noch mit dabei, mit seinem Saxophon und Klarinette. Und der wiederum hatte ein Tigerhemdchen an, also so ein Leopardengemustertes in der Kirche. Das fand er sehr scharf. Es war ein wunderbarer Abend.
Ja. Ganz, ganz toll. Ja. Dann habt ihr aber irgendwann diese Räumlichkeiten aufgegeben, gell?
Jetzt in der Marktstraße in Lengries.
Genau. Wie kam es dazu?
Du weißt ja, beziehungsweise du hast mir schon angedeutet, dass du weißt, dass ich erkrankt war. Ich habe ja 2010 eine Brustkrebsdiagnose gehabt. Das heißt, den Laden gab es zu dem Zeitpunkt 4 Jahre.
Ja.
Und das war im August, als die Diagnose kam. Und dann war erstmal Polen offen.
Ja.
Das heißt, ich habe gemeint, ich sterbe jetzt und war sowieso, ich will nicht sagen unzurechnungsfähig, aber sehr auf mich geworfen, wie auf uns geworfen, wie soll das werden? Wir sind selbstständig, wir haben ein Geschäft, und zwar ein Geschäft, das im Aufbau befindlich ist, ein Geschäft, mit dem du sowieso nie reich werden wirst, sondern das du vielleicht, wenn du es gut hocharbeitest, von dem du leben kannst. Aber zu dem Zeitpunkt, da gab es uns 4 Jahre, da waren wir noch weit weg von dem, dass man da eine Familie ernähren kann davor. Ich weiß nicht, wie es heute wäre, ob sich das besser entwickelt hätte, anders entwickelt hätte, keine Ahnung, aber zu dem Zeitpunkt war es einfach so, dass wir gucken mussten, dass wir um die Runden kommen mit allem. Das heißt, zu der schrecklichen Diagnose, wo man jetzt erstmal meint oder nicht genau weiß, wie lange hat man denn noch, eine 5-jährige Tochter, ein Geschäft, das im Aufbau ist, kamen dann die finanziellen Sorgen und natürlich überlegt man dann, wie geht's weiter, gell? Mhm. Und es war ja dann, um es abzukürzen, es war dann so, dass ich eine ganz gute Prognose habe, mhm, dass der Brustkrebs, obwohl er ein sehr aggressiver Typ war, mhm, sehr früh erkannt war, mhm, und es gut aussieht einfach. Ich meine, man weiß es ja nie, jetzt sind es 10 Jahre her, mhm, man weiß es ja nie, ob noch was nachkommt oder ob was Neues kommt, also egal, ob das jetzt sich Metastase nennt oder ob da noch eine neue Erkrankung dazu kommt, also das weiß man nie so genau, selbst nach der langen Zeit natürlich nicht. Das heißt, wir wussten irgendwann, es schaut gut aus für mich, trotzdem war klar, so wie ich gearbeitet habe, ja, geht's nicht. Ja. Ich konnte nicht ein Geschäft von, also wir haben dann mit den Öffnungszeiten rumgebastelt, aber wir hatten auch mal 7 Tage die Woche auf. Also ich sage es jetzt mal ganz so, wie es am drastischen war. 7 Tage die Woche arbeiten, einkaufen fahren, eine gute Mutter sein, eine gute Partnerin sein. Oh. Ja, also es war einfach viel zu viel, die Veranstaltungen organisieren nebenbei, weil, ja, wenn du im Café bist und es sitzt einer an der Theke und will einen Cappuccino und mit dir ratschen, dann hast du 2,60 Euro Umsatz, bist aber an den gebunden, auch wenn du gern mit dem redest, aber du weißt im Hintergrund, du müsstest jetzt eigentlich Verträge, Künstlerkarten, wir machen ja immer noch alles selber, vom Buchen über Internet bestücken, über
vor Ort organisieren, alles.
Also Karten schneiden, alles, betreuen, Pressearbeit, alles. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon so. Also es war irgendwann klar, in dem Maße, wie ich mich verbrauche, funktioniert es nicht. Ja. Dazu muss man sagen, dass mein Mann ja Depressionen hatte auch, mhm, damals, zu dem Zeitpunkt. Das heißt schon immer, bloß wir waren jung, wir haben das alles gar nicht realisiert und es war immer so phasenweise, mal ging es besser, mal ging es schlechter. Und das ist uns, der war also quasi 2009 dann, das gipfelte dann in einem Komplettzusammenbruch, der war dann 2009 in einer psychosomatischen Klinik zur Therapie. Da bitte ich immer absolut zu unterscheiden, du kannst es bestimmt, aber ganz viele sagen, der war in der Psychiatrie und der war in der Psychiatrie und der war in der Psychiatrie. Also mittlerweile wird ein bisschen besser unterschieden. Seitdem wir wissen, oder 11 Jahre, seitdem wir wissen, dass es eine Diagnose ist, ja, also Depression, so lange geht er eigentlich sehr offensiv und offen mit der Geschichte um. Aber um nochmal auf dieses Psychosomatische zu kommen, also er war in einer psychosomatischen Klinik, um Therapie zu machen, 2009. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese wahnsinnig private Baustelle gehabt, dass mein Mann keine Freude mehr an irgendwas gehabt hat. Ja, keine Freude mehr an irgendwas gehabt hat und dieses Geschäft, das sehr viel Zeit und Kraft gekostet hat. Es hat wahnsinnig, also es ist schön, was da alles draus erwachsen ist, aber manchmal stelle ich mir tatsächlich die Frage, waren die Steine oder die Berge, die wir überwinden mussten, um es halten zu können, gar nicht so sehr finanziell, sondern war es das wert? Also die Geschichte meines Mannes, dazu kommt natürlich auch, ich meine, das kannst du dir vorstellen, eine Ehekrise, die alles in Frage stellen, wo immer nur beieinander bleiben. Kommt der Mann jemals wieder aus diesem Schlamassel raus?
Die Verantwortung nicht zu übernehmen für ihn.
Ach, das war ein langer Weg, ja, das nicht zu übernehmen. Dann nur die 5-jährige Tochter, dann finanziell total verstrickt zu sein, wie das halt Paare nun mal sind. Also da hat ganz viel außer dieser Krebsdiagnose noch im Hintergrund geknirscht. Und von dem her war diese Entscheidung, dieses Geschäft abzugeben, die war notwendig, um wieder freier Entscheidungen treffen zu können, um gesund zu werden. Meine Krebsdiagnose, die war im August 2010 und mein Mann war in der Klinik im Juli bis Oktober 2009. Mhm. Das heißt, wir hatten uns bis zu der Krebsdiagnose eigentlich schon wieder angenähert, wo ich nicht sagen will, waren immer recht eng, aber die Sprachlosigkeit wurde weniger. Mhm. Wir konnten früher immer über alles reden. Das hat in dieser Zeit, in der er so stark von seinen Depressionen eingenommen war, war das nur noch sehr schwer und sehr fragmenthaft möglich, dass man alles bespricht. Das heißt, er hat viel mit sich und mit seinem Therapeuten. Er ging bis letztes Jahr, bis vorletztes Jahr noch in Therapie. Mhm. Bei einem super Typen am Tegernsee. Mein Gott, ich glaube, der hat uns alle das Leben gerettet, zusammen mit meinem Mann, wo ich wirklich sagen muss, der ist so Wahnsinn, der hat nicht aufgeben. Also der hat ja die Fähigkeit zu reflektieren und Dinge in Worte zu fassen, die in ihm passieren. Also der, auch wenn er sich zurückzieht, kommt er wieder. Und nicht aufzugeben und also unfassbar, wirklich. Mhm. Also und die beiden zusammen, die haben einen Wahnsinnsjob gemacht, was das betrifft. Und ich bin ganz sicher, dass wir nur deswegen noch zusammen sind, weil mein Mann da einfach für sich selber, auch für uns, aber für sich selber gesagt hat, ich will das nicht mehr. Ich will nicht Opfer meiner selbst sein. Mhm. Opfer von Dämonen, die ich nicht loskriege. Und hat da eine wahnsinnige Energie reingesetzt. Genau, also das heißt, es war notwendig, dieses Geschäft aufzugeben, um wieder Luft zu kriegen, um Entscheidungen freier treffen zu können. Und die Entscheidung kam relativ schnell eigentlich. Bloß jemanden zu finden, der da das Geschäft dann abnimmt, weil es war eigentlich schon klar, wir wollen die Veranstaltungen weitermachen. Also wir wollten nur den Ort loswerden, um nicht so gebunden zu sein an Öffnungszeiten.
Präsenz.
Genau, ja. An das alles. Und dann hat sich tatsächlich auch jemand gefunden. Es war eine junge Dame damals, die gesagt hat, sie übernimmt das Ganze. Und wir konnten drin bleiben mit den Veranstaltungen. So haben wir uns das vorgestellt gehabt. Das war wirklich super. Das heißt, sie hat die Keramik und das Café weitergemacht und wir haben die Bühne weitergemacht. Und ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ging. Waren es dann noch 3 Jahre oder 2 Jahre? Und die hat dann, die junge Dame, die hat dann aufgehört nach einer gewissen Zeit. Und dann mussten wir uns was anders suchen. Nochmal. Natürlich war in der Marktstraße das Ganze, das war, da haben wir angefangen und das, es ist so nostalgisch, wenn man so drüber redet. Und das ist irrsinnig, wie das alles funktioniert hat. Aber im Grunde unseres Herzens sind wir natürlich froh, dass wir all das, was damit verbunden war, auch ein bisschen hinter uns lassen konnten. Also das waren auch nicht schöne Zeiten, gell? Also die man unabhängig von dem, was ein tolles war, aber es waren auch,
der Preis war hoch.
Ja. Der war hoch.
Was würdest du sagen, wofür haben euch eure Krankheiten gedient?
Wofür haben uns unsere Krankheiten gedient?
Ja.
Also ich fange mal mit mir an, weil ich glaube, bei meinem Mann muss ich länger drüber nachdenken. Bei mir, die Krankheit hat mir dazu gedient, tatsächlich auch ein Trauma zu bewältigen. Mhm. So konträr sich das vielleicht anhört, aber meine Schwägerin, also mein ältester Bruder, der war schon mal verheiratet. Da war seine Frau, damals Freundin, die war 20, die hatte Magenkrebs und die ist mit 25 elendig an Magenkrebs gestorben. Und diese Geschichte, es war meine erste Berührung mit der Krankheit. Ich meine, ich war damals, als sie gestorben ist, war ich 19. Diese erste Berührung mit dieser Krankheit war zuerst mal so, meine Mutter übertreibt völlig, weil die hat quasi schon gesagt, da, ob wir schon wüssten, was sie hätte und es schaut nicht gut aus und so. Also die war da sehr realistisch und wir wollten das gar nicht hören. Also, die Mutter wieder, gell.
Und so, wie junge sie Frau, sind. Da gibt es das auch.
Genau, also was soll denn das? Also kräftig und Dinge, genau. Und wo du dann von der Realität eingeholt wirst, weißt, wo du siehst, wie dieser junge Mensch immer weiter verfällt und immer kränker wird und letzten Endes dann mit ein paar 40 Kilo in Großhadern am Beatmungsgerät hängt und stirbt, Das war krass. Mhm. Und das war auch für die Familie ein Trauma, das nie bewältigt worden ist. Das heißt, da hat jeder selber sein Ding draus gemacht. Also wenn ich so ein Bild vor mir habe, ist es, wir sind 5 Familienmitglieder, also meine 2 Brüder, mit denen ich aufgewachsen bin, mein Vater, meine Mutter und ich, dann stehen wir alle entgegengesetzt mit den Gesichtern und schauen alle irgendwo in die Ecke oder an die Wand. Mhm. Da war kein gegenseitiges Stützen oder Helfen oder Gespräche oder Therapie. Das war damals noch nicht so, dass man eine Therapie macht, sondern da hat jeder geschaut, dass er irgendwie selber mit dem Ding klarkommt. Mhm. Das heißt, meine Mutter war völlig zerstört und für die war keine Kraft mehr übrig für den Rest der Familie, da zu gucken, wie geht es meiner 19-jährigen Tochter. Mhm. Gell? Und naja, also das war eine ziemliche Herausforderung für alle. Und meine Krebserkrankung, also das heißt, ab diesem Zeitpunkt war für mich klar, wenn jemand Krebs kriegt, stirbt er. Mhm. Ende Gelände. Mhm. Das heißt, ich kriege Krebs, ich stirb. 100%. Dazu muss man sagen, es gab noch einen Familienfreund, der in der Zwischenzeit in diesen doch, weiß ich nicht, fast 20 Jahren, auch sehr jung an Lungenkrebs gestorben ist. Mhm. Das heißt, meine Berührungspunkte mit Krebs waren nicht die Erfolgsgeschichten.
Mhm. Ja. Mhm. Und vielleicht auch das Thema Alleinsein, gell? Das wieder getriggert wurde. Also wenn Diagnose kommt, drehen sich alle nach außen.
Auf alle Fälle.
Also auch diese Angst, die da hochkommt.
Also wenn du so eine Diagnose kriegst, bist du sowieso allein.
Ja.
Auch wenn du eine super funktionierende Familie hast, aber die ist ja auch gelähmt. Ich meine, die 5-jährige Tochter mal außen vor, die fühlt nur, die kann da ja jetzt nicht irgendwie eine Stütze sein in dem Sinn. Also jetzt so wie ein Freund, der ein gutes Gespräch mit dir hat, das meine ich. Aber selbst der Partner, also mein Mann hat das super gemacht, aber du bist trotzdem allein. Es gibt ein Lied von Werner Schmidtbauer, in dem singt er, wir gängen alle unseren Weg allein. Ja. Und da kannst du beste Freunde haben und tolle Familie, du musst den Weg allein gehen.
Ja.
Du kannst ja nicht permanent jeden in deiner Familie belasten mit deinen Ängsten. Kannst du ja nicht dauernd sagen, du, ich stirb jetzt, weil der andere hat ja Angst und kriegt Panik und was wird aus uns, was wird aus der Familie, schaffe ich das überhaupt? Also von dem her, ja, stimmt, was du sagst, so habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht oder diese Verbindung auch noch nie gezogen, dieses Alleingelassensein mit der Trauer und nicht nur mit der Trauer, sondern auch mit dem nackten Bewusstsein, da ist jemand jung, der kriegt eine Krankheit und den schneuzt's weg. Das macht ja was mit einem.
Ja.
Und diese Angst, die sich da manifestiert hat und auch diese Meinung, dass wenn jemand Krebs kriegt, dann stirbt er, das war schon massiv. Und dann eben kriegst du selber Krebs und dann war klar, okay, du stirbst jetzt. Mhm. Und dann dieses Vertrauen in die Ärzte haben, die lügen dich nicht an und die sagen dir die Wahrheit und die räumen dir wirklich gute Chancen ein, die wollen da jetzt nicht nur Honig ums Maul schmieren.
Ja.
Da auch das Vertrauen haben, die machen das schon viele Jahre und die werden schon wissen, dass du gute Chancen hast. Also dieses Vertrauen zu kriegen, auch in dich selber, du schaffst es, das ist viel, viel Arbeit. Und immer sagen, das Vertrauen, ich bin da immer noch nicht so vertrauensselig, ich möchte mich auch nicht in zu sicheren, zu sicher fühlen. Ich will nicht mir selber vormachen, ich bin jetzt total gesund und habe das alles überstanden, weil ich habe mich auch vorher gesund gefühlt. Ich fühlte mich ja nicht krank, ich bin ja nicht deswegen zum Arzt gegangen. Und das ist so meine Strategie, dass ich versuche, mir bewusst zu sein, das kann jederzeit wiederkommen und das ist jetzt vielleicht ein bisschen abergläubisch, aber wie soll ich sagen, also nicht, dass mir jemand, wer auch immer dieser jemand sein soll, einen Strick draus dreht und sagt, aha, die Frau Pfister ist sich jetzt zu sicher, jetzt klatscht mir ihr wieder eine vor den Latz. Also auch total ballaballa, aber irgendwie versuche ich da immer, mir selber zu sagen, du kannst auch morgen wieder krank sein. Also,
auch nicht immer ist so. Ist das nicht förderlich. Eine Demut vor dem Leben, die dich auch achtsam mit dir selbst umgehen lässt?
Das ist doch schön gesagt.
Danke. Aber ist das nicht sogar die Haltung, die dich unter Umständen wirklich auch gesund erhält? Dass du sehr bewusst darauf achtest und es nicht als selbstverständlich nimmst, gesund zu sein?
Das kann sein. Also das kann natürlich auch sehr schnell kippen. Also am Anfang war das sehr viel mit Panikattacken. Ich sage jetzt mal Panikattacke, wobei das jetzt nicht im psychologischen Sinne Panikattacke war, sondern eher so Herzklopfen und wahnsinnige Angst, wenn ich wieder irgendwo was getastet habe oder wenn ich Lymphknoten genau. Also das war schon jahrelang sehr begleitend. Das wird weniger. Das hat aber ja auch was mit Achtsamkeit zu tun, weil wenn ich selber gucke, wo habe ich was oder wo fühlt sich irgendwas eigenartig an, dann konnte es zwar ich kann es als Achtsamkeit werten und zum Arzt gehen und das abklären lassen. Oder ich kann natürlich aber auch gelähmt sein und sagen, oh Gott, jetzt habe ich wieder was. Also beides kenne ich. Wobei das eine mehr wird, nämlich, dass ich es öfter schaffe, nicht so sehr ins Gefühl zu fallen und in die Panik zu fallen, sondern dass ich einfach sage, okay, jetzt geht's zum Arzt und lass das anschauen und bin nicht vorher schon tagelang aufgeregt, sondern jetzt schauen wir halt mal, wer schon nichts sei. Das kommt öfter.
Ja.
Genau.
Aber es ist auf alle Fälle, du übernimmst sehr früh Verantwortung für deinen Körper, du nimmst ihn sehr bewusst wahr und was ja in der Zeit davor, vor der Erkrankung nicht war, gell? Du bist über deine Grenzen gegangen, wenn ich das raushöre.
Ich glaube, dass dieses, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, dieses über die Grenzen zu gehen, ich glaube, da geht es den meisten Menschen gleich, dass man es in dem Moment gar nicht so gespannt, wenn man es tut. Ich habe immer gemeint, okay, jetzt geht's nicht mehr, dann habe ich mich umgedreht und dann ist es weitergegangen, dann bin ich halt in die andere Richtung. Weißt du, wie man also das jetzt als Symbol für, jetzt brich ich dann gleich zusammen und dann denkst an was anderes und gehst zum Kühlschrank oder gehst zur Post und dann stellst du fest, geht er trotzdem. Dann habe ich eine wahnsinnige Bindehautentzündung gekriegt. Ich konnte nicht mehr aus den Augen schauen, nicht mehr sehen. Ich
nicht
musste
mehr klar
aber
sehen.
Ja, wirklich. Also aber das wird ja alles erst zum
Nachhinein. Gell? Was für Zeichen da schon waren, wie der Körper schon mit dir kommuniziert hat.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Also du meinst für dich einfach, um für das Wofür, das Brustkrebs für dich, um einfach zu gucken, was ist da noch alles in dir, was angeschaut werden will?
Es hat natürlich schon auch unsere Beziehung nochmal anders herausgefordert und uns auch nochmal bewusst gemacht, was haben wir aneinander? Und den Willen auch nochmal verstärkt, wieder stärker zueinander zu finden.
Ja.
Also mein Mann und ich, wir haben immer schon eine sehr starke Bindung zueinander gehabt. Wir haben auch sehr ähnliche Verhältnisse in den Familien gehabt. Also das heißt, wir haben da sehr viel Verständnis schon aus unserer eigener Kindheit und Vergangenheit. Und das war natürlich durch seine Depression, durch die Ehekrise, durch das Geschäft, durch alles sehr überlagert, aber nie in Frage gestellt und nie verworfen. Ich glaube, das hat uns auch zusammengehalten, weil wir letzten Endes immer gewusst haben, was wir aneinander haben. Und diese Krebserkrankung natürlich schweißt es zusammen.
Ja.
Also, oder legt klar, was bedeutet man einander und so.
Also total schön, wie du das gerade sagst. Gell? Da gibt es einmal so dieses, ich umschreibe es mal, Ausmisten aus vergangenen, aus Altlasten und aber gleichzeitig so der Blick nach vorne, gell? Was ist mir was wert und wofür will ich leben, das euch dann gezogen hat, gell? Das euch nach vorne gezogen hat. Klar, die Nina als kleines Kind, also das ist logisch, aber auch in der Partnerschaft, dass das wie so ein Magnet dann auch nach vorne trägt, wenn ihr da so klar wart. Was würde denn der Stefan sagen, sind Sabine Superpowers, drei so Superkräfte, die du hast, was würde da dein Mann über dich sagen?
Ich glaube, dass er mir eine wahnsinnige Stärke ans Revier heften würde, sich aus den Situationen wieder hochzuarbeiten oder aus den Tiefschlägen wieder hochzuarbeiten, ist, glaube ich.
Ja.
eine Konsequenz in Dingen, die man erledigen muss, die man machen muss, ganz banal, ja, dass die Eigenmotivation einfach kommt, weiterzuarbeiten, auch wenn man jetzt gerade keinen Bock mehr hat oder so. Also das ist ja auch eine gewisse Art von Konsequenz.
Mhm. Ausdauer.
Ausdauer. Und dann, glaube ich, würde er noch sagen, eine Superpower ist schon auch meine Menschlichkeit, meine Liebe zu vielem und zu, ja, wie soll ich sagen, also das haben wir sehr ähnlich, sehr, sehr ähnlich. Ich sag mal, die Grundmanifeste unserer Überzeugung sind, erstmal die Menschen lieben und dann schauen, wie ist er denn? Und das, glaube ich, würde er jetzt auch in mir sehen, aber das sieht ihn eben genauso andersrum.
Sag mal, welchen Moment, du hast gesagt, ihr macht alles selbst. Von der Buchung, vom Vertrag, Pressearbeit, Künstlerbetreuung am Abend selber. Welchen Moment mit den Künstlern genießt du am meisten?
Also da muss ich unterscheiden. Und zwar insofern, dass wenn es Künstler sind, die wir schon kennen, dann ist es in aller Regel eine sehr, sehr herzige Atmosphäre und ein sehr herzliches Willkommen. Und dann freuen wir uns schon vorher, bevor die kommen und umarmen. Und dann fragt man sie, wie geht's und da. Und man kennt ja auch schon viele Familiengeschichten. Und also da genieße ich die Zeit eigentlich davor. Mir ist am liebsten, der Künstler kommt super früher, weil dann hat man wirklich nur Zeit, dann ist alles erledigt und dann kann man nur ratschen. Bei bekannten Künstlern, bei Künstlern, die wir nicht kennen, ist es ja am Anfang erstmal beschnuppern, distanzierter, man lernt sich kennen und da genieße ich diese Entwicklung von der Künstler kommt, man lernt sich ein bisschen kennen, dann startet das Konzert oder der Kabarettabend mit einer Ansage von mir, zieht sich über die Pause bis zum Schluss. In aller Regel ist es so, dass du danach einfach ein gewisses, also so geht es mir, ich weiß nicht, ob es die Künstler auch so geht, aber man hat ein viel größeres Verständnis füreinander, wer ist denn der andere überhaupt? Und so diese Momente, wo dann die Künstler uns kennenlernen und wir erstmal verstehen, wer er ist und vielleicht im besten Fall dann ein bisschen was erzählt und die Distanzen fallen, das ist eigentlich so dann die Entwicklung über den ganzen Abend, bis man sich dann verabschiedet, wo man merkt, hey, da ist was gewachsen.
Sag mal, Sabine, wenn du ein Bild von dem glücklichen Moment deiner Familie zeichnen wolltest oder ein Foto hättest, was wäre da drauf? Oder aus deinem Leben? Wie sieht so ein glücklicher Moment aus?
Also, ein glücklicher Moment sieht aus, dass wir drei uns wegen irgendwas total schlapp lachen. Ah. Und dieses, also du, ich meine, du, wie viele Kinder hast du?
Zwei? Drei.
Drei, ja, Wahnsinn. Uns wurde ja ein wunderbares Kind geschenkt, was auch nicht so ganz easy war und durch meine Erkrankung ja auch kein weiteres mehr möglich war. Du kannst es bestätigen mit Sicherheit, wenn du merkst, was aus so einem kleinen Wurm für ein toller Mensch sich entwickelt und dann, wenn du auch merkst, dass diese Werte, die man selber hat, dass die schon ankommen und vor allem aber auch der Humor ankommt. Und die Nina hat einen super Humor. Die versteht unseren Humor, mit der kann man sich so die Bälle hin und her schmeißen. Mhm. Und das ist ein glücklicher Moment, wenn wir uns die Bälle hin und her schmeißen zu dritt und uns dann, und auch sie, obwohl sie ja jetzt komplett in der Pubertät ist, auch mit ihren 16 Jahren, und aber wirklich herzhaft lachen kann mit uns über irgendeinen Schmarrn, den wir da irgendwie erzählen. Das ist ein glücklicher Moment eigentlich. Also das macht echt richtig Spaß.
Das ist einfach nur miteinander sein, gell? Ja. Wo man es spürt,
ja.
Dass man richtig miteinander ist.
Ja, dadurch ist man ja auch verbunden. Wenn man merkt, die Basis ist gut.
Genau. Einfach nur gut.
Genau, genau. Also das ist super.
Ja. Ist immer, auch da, ich sage immer, da läuft das Herz über. Gell? Mhm. Also ich spüre das dann immer richtig, wie es in mir sprudelt.
Ja.
Jetzt eine letzte Frage. Wo seid ihr in 5 Jahren? Ihr drei, KKK, egal, wo seid ihr?
In 5 Jahren ist mein Kind 20. Ich gehe davon aus, dass sie entweder schon ausgezogen ist oder im Begriff ist, auszuziehen.
Ja.
Was mit uns vermutlich, bei uns vermutlich auch mit einem Umzug verbunden sein wird, weil für was brauchen wir so ein Haus, wenn wir zu zweit wohnen?
Ja.
Und ich würde mich eh gerne reduzieren. Also ich hoffe, dass ich innerhalb der 5 Jahre oder spätestens zum Zeitpunkt, wenn unsere Tochter auszieht, dann auch mal komplett ausmiste und mich von vielen Dingen trenne. Und ich kann mir vorstellen, dass man, das weiß auch mein Mann, und mein Mann ist mittlerweile nicht dagegen, also der hat vorher auch wieder, der ist dann eher, der muss sich eher anfreunden mit Ideen, die ich so manchmal habe, vielleicht, weiß ich nicht, in der Jachenau wohnen, irgendwo abgeschiedener oder so. Also das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Das ist mal so das Persönliche. Und mit dem Geschäft, denke ich, wäre man einfach so weitergewurschtelt haben wie bis jetzt auch. Meine Vision ist eher privat.
Ja.
Geschäftlich lasse ich mich überraschen und wir machen weiter. Und,
ja. Ja. Und solange es mit dieser Freude passiert und mit diesem Herzblut, ist das immer, immer gut einfach.
Ja, ja.
Wow, gell? Wahnsinnig intensiv. Ich danke dir für deine Offenheit, auch da so reinschauen zu lassen. Und ja, wenn ich jetzt an das Gespräch zurückdenke, ich glaube, ich habe mindestens 3 Zitate, die ich mir, wenn ich da nochmal reinhöre, rausschreiben werde, weil ich die so gehaltvoll finde.
Okay.
Und dir danke ich fürs Zuhören. Also schön, dass du dabei geblieben bist. Und wie gesagt, vielleicht hast du sogar schon zwischendrin deinen Zettel rausgeholt und deinen Stift und aus Sabines Lebensweisheiten geschöpft. Inspiration aus Sabines Leben für dein Leben. Also, eine wunderschöne Woche für dich. Danke fürs Zuhören und ja, fühl dich herzlichst umarmt. Deine Petra.